Deutschlandfunk, die Presseschau. Diesmal mit Stimmen zur neuen EU-Kommission und zur Kanzlerkandidatur bei den Unionsparteien. Beginnen aber wollen wir im Libanon, wo bei tausendfachen Explosionen von offenbar manipulierten Funkempfängern zahlreiche Hisbollah-Kämpfer getötet wurden. Die Jerusalem Post aus Israel gratuliert den Kräften, die so wörtlich gegen das Böse vorgegangen sind. Wenn es Israel war, können wir darauf sehr stolz sein, denn es wirft ein unglaublich gutes Licht auf unseren Geheimdienst und unsere Sicherheitssysteme. Sollte es eine andere Macht gewesen sein, muss diese Israel als Verbündete gelten, in dem Ziel, Terrorismus und extremistischen Hass gegen Juden und den jüdischen Staat auszurotten. Zweifellos zeigt die Attacke, dass es insbesondere im Nahen Osten eine neue Art der Kriegsführung gibt. Wir haben ungewöhnliche Anschläge erlebt, die man ohne weiteres mit dem Label Out of the Box belegen kann, findet die Zeitung Jerusalem Post. Ähnlich sieht es die japanische Zeitung Nihon Keizai Shimbun, die betont, im Fall der Pager-Explosion zeigt, dass technologische Innovationen die Regeln der Kriegsführung grundlegend verändern könnten. Mittlerweile weiß niemand mehr, wo sich im Nahostkonflikt die roten Linien befinden. Im Gazakrieg werden vordergründig Wohngebiete und Tunnel unter Beschuss genommen, tatsächlich aber wird mit neuen Drohnen oder Raketensystemen experimentiert. Die Frage, wie sich diese rasant entwickelnden Technologien in das internationale Kriegsrecht einpassen, sollte rasch diskutiert werden, fordert Nihon Keizai Shimbun aus Tokio. Die italienische La Stampa macht zwei direkte Folgen der Angriffe aus. Zum einen werden so die Kommunikationsmöglichkeiten und die Logistik der Hisbollah geschwächt. Zum anderen wirken die Attacken psychologisch abschreckend auf alle Ableger der Bewegung. Zufällig hatte sogar der iranische Botschafter im Libanon einen Pager der Hisbollah in seiner Tasche. Die panarabische Zeitung Al-Quds erwartet nun eine gefährliche Eskalation zwischen Israel und dem Libanon. Die Aktion fiel mit der Reise des US-Gesandten Armes Hochstein zusammen, der eine weitere Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah verhindern sollte. Seit gestern nun kann man davon ausgehen, dass auch dieser Vermittlungsversuch scheitert. Das oberste Ziel des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu ist offenbar weiterhin, sich seine politische und juristische Zukunft zu sichern, kritisiert die panarabische Zeitung Al-Quds, die in London erscheint. Nach Brüssel. Dort erscheint die Standard und dort sitzt auch die EU-Kommission, deren neues Spitzenpersonal seit gestern bekannt ist. Die Zeitung ist enttäuscht über den Posten für die belgische Kandidatin. Als Kommissarin für Krisenmanagement wird Belgiens amtierende Außenministerin Hadja Labib zu Waldbränden und Hungersnöten reisen. Die Kommissare aus Frankreich, Italien und Spanien aber können die Grundzüge einer neuen Industriepolitik bestimmen. Der Litauer Andrius Kubilius übernimmt das Verteidigungsressort und die Estin Kaja Kallas bekommt den Posten als Außenbeauftragte. Luxemburg, bekanntlich nicht eben ein Agrarriese, bekommt das wichtige Landwirtschaftsressort und für das Klima ist ausgerechnet der Niederländer Wopke Hoekstra zuständig, obwohl seine Regierung weder für Europa schwärmt noch irgendwelche nennenswerte Klimaambitionen verfolgt, zählt der Standard aus Belgien auf. Für Russland ist die Entscheidung bemerkenswert, dass die Estin Kaja Kallas die künftige Chefin der europäischen Diplomatie werden soll, befindet Nessa Wissimaja Gazeta aus Moskau. Kallas gilt aufgrund ihrer Aussagen als eindeutige Unterstützerin der Ukraine. Diese Personalie deutet darauf hin, dass die Europäische Union zumindest in absehbarer Zeit nicht mit dem Ende der Konfrontation mit Russland rechnet. Die Zeitung El País aus Madrid freut sich über die Ernennung der Spanierin Teresa Ribera zur Wettbewerbskommissarin, bemerkt aber auch, die Zusammensetzung der neuen EU-Kommission ist die am weitesten rechts stehende in der Geschichte dieser Institution. Die Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund eines Rechtsrucks der Wählerschaft in mehreren EU-Ländern. Dieses Szenario hat die Kommissionspräsidentin dazu veranlasst, sich auf Aspekte wie Wachstum und Produktivität zu konzentrieren und soziale Fragen beiseite zu lassen. Von der Leyen musste einen Spagat machen. Auch deshalb wird es einige europaskeptische Kommissare geben, wie den Italienern Raffaele Fitto oder sogar europafeindliche, wie den Ungarn Oliver Vahéi, analysiert El País aus Madrid. Von der Leyen ist gezwungen, der extremen Rechten Zugeständnisse zu machen, stellt auch Gulf Today aus den Vereinigten Arabischen Emiraten fest, erkennt aber auch einige Akzente der Kommissionspräsidentin. Im Gegensatz zu den rechtsextremen Parteien, die alle den Klimawandel leugnen, setzt sich von der Leyen stark für eine nachhaltige grüne Agenda ein. Von der Leyen ist eine lautstarke Verteidigerin der europäischen Werte, aber trotzdem offen für Verhandlungen mit allen. Sie ist eine pragmatische Konservative, und das ist es, was Europa heute dringend braucht, meint die Zeitung Gulf Today aus Sharjah. Die schwedische Zeitung Dagens Nyheter erkennt in von der Leyen vor allem eine eiskalte Machtpolitikerin. Es hat schon fast etwas von einer guten Fernsehserie, wie sie zuletzt den Rückzug des selbstbewussten Binnenmarktkommissars Thierry Breton aus Frankreich erzwang. Der hatte im März noch auf Twitter durchblicken lassen, dass er sich den Posten an der Spitze der EU-Kommission auch selbst vorstellen könnte. Keine Führungskraft der Welt kann sich so illoyale Mitarbeiter leisten. Nun hat Stéphane Séjourné für Frankreich das Industrieressort bekommen. Vor allem aber hat sich von der Leyen durchgesetzt, konstatiert Dagens Nyheter aus Stockholm. Zum Schluss noch ein Blick nach Deutschland, wo das Rennen um die Kanzlerkandidatur bei der Union entschieden ist. CDU-Chef Merz hat sich gegen Bayerns Ministerpräsidenten Söder von der CSU durchgesetzt. Die österreichische Zeitung Der Standard ist erleichtert. Endlich ist die Katze aus dem Sack. Fände jetzt die Wahl statt, hätte Merz gute Chancen, Scholz als Kanzler abzulösen. In Umfragen ist die Union doppelt so stark wie die SPD. Doch bis zur Wahl in einem Jahr kann viel passieren. Merz muss auch erst seine Rolle zwischen Oppositionschef und Staatsmann finden. Ebenso eine thematische Linie für den Wahlkampf. Söder merkte man an, dass ihm das Zurückstecken nicht leicht fällt. Ganz sicher kann man nicht sein, ob der Bayer seinen Job tatsächlich verinnerlicht hat. Der heißt einfach mal den Mund halten und sich wirklich hinter Merz stellen. Unterstreicht der Standard aus Wien. Der Tagesanzeiger aus der Schweiz hält Merz zwar für einen energischen Redner und gewieften politischen Strategen, nennt aber auch einige Mängel. So fehlt es ihm trotz seines Alters an jeglicher Regierungserfahrung. Nicht einmal Bürgermeister oder Landrat im heimischen Sauerland war er. Merz neigt unter Druck zu Unbeherrschtheit und verbalen Ausfällen. In vielem, Habitus, Ideen, Ansprache, ist er ein Politiker vom Ende des letzten Jahrhunderts geblieben. Und er soll Deutschland jetzt in die Zukunft führen, wundert sich der Tagesanzeiger aus Zürich. Dort erscheint auch die Neue Zürcher Zeitung, die in ihrem täglichen Newsletter warnt, sollte Merz die Wahl am Ende gewinnen, bleibt die Frage, mit wem er das kriselnde Land regieren will. Eine Koalition mit der AfD hat er so vehement ausgeschlossen, dass er diese Meinung nicht ohne Gesichtsverlust ändern könnte. Die FDP, mit der es sicher am besten passen würde, kann froh sein, wenn sie die Wahl überlebt. Bleiben SPD oder Grüne oder, wer weiß, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Bürgerliche Politik und soziale Marktwirtschaft werden es so oder so auch im Herbst 2025 schwer haben in Deutschland. Mit dieser Erwartung aus der Schweizer NZZ endet die Presseschau. Die Redaktion hatte Christiane Abelein, Sprecher war Reinhard Pedel.